Hi, ich bin Jo. Ich erzähle, wie Glasfaser funktioniert. Ich mache nicht das Abendprogramm. Ich war nur zu spät dran beim Einreichen von dem Ding. Deswegen habe ich kein Intro bekommen. Genau. Ganz kurz zu mir. Hi, ich mache Dinge mit Netzwerk, irgendwie beruflich, privat, hier auf diese Veranstaltung und halt auch recht viel mit Glasfaser und so Weitverkehrsstrecken und Zeug. Und das ist mein Bildschirmschoner, weil ich zu lange nicht weitergemacht habe. So. Genau, und im Prinzip erstmal am Anfang Glasfaser. Wie schaut eigentlich eine Glasfaser aus? Im Prinzip haben wir ein sehr, sehr kleines Teil aus Glas. Der eigentliche Glasteil ist in dem Fall die Sachen, die auf dem Diagramm mit 1 und 2 beschriftet sind. Da haben wir ganz, ganz Mitte den Kern der Glasfaser. Und außenrum ein Bereich, der sich Cladding heißt. Das sind zwei leicht verschiedene Arten Glas, die einen leicht anderen Brechungsindex haben. Und dadurch bleibt Licht, wenn man es in diesen Kern reinschießt, durch Totalreflexion innerhalb dieser Faser. Mehr dazu später noch. Dann hat man außenrum noch eine weitere Schicht, die sich Coating nennt. Das ist einfach diese sehr, sehr dünne Glasfaser. Die hat in den meisten Fällen nur 25 Mikrometer. Ein bisschen dicker ist, ein bisschen weniger fragil ist, gibt es da ein Coating drumherum. Und dann kann man außenrum noch, damit das Ganze praktikabel, handelbar wird, viele andere Schichten Zeug bauen. Da gibt es alles Mögliche. Es reicht irgendwie von so einfachen Glasfaser, die so ein Kevlar-Armierung drumherum haben und ein PVC ist es, glaube ich, in dem Fall, Schild außenrum haben, zu irgendwelchen Dingen zum in der Erde verlegen, mit irgendwelchen Nagetierschutz und Überfahrschutz und sonst wie. Genau. Dann gibt es diese Glasfasern prinzipiell in zwei Varianten. Es gibt Single-Mode und Multimode. Multimode gibt es in sehr, sehr vielen verschiedenen Abstufungsstufen, die nennen sich OM1 bis OM5. Die unterscheiden sich optisch dadurch, dass man verschiedene Farben für den Mantel hat in der Regel, außer man entscheidet sich, es anders zu machen. Ist gesehen, deswegen habe ich da kein Bild davon. Und diese gelben Sachen sind dann Single-Mode-Kabel. Vom Aufbau her unterscheiden sich dadurch im Prinzip, dass die Multimode-Kabel in der Regel einen 50 Mikrometer Core haben, während die bei Single-Mode 9 Mikrometer haben. Gut. Also was macht so eine Multimode-Faser im Prinzip? Man hat da vorne ein Licht, das man reinschießt und das Licht wird dann läuft dann im Core und wird, wenn der Winkel flach genug ist, am Cladding reflektiert und bleibt innerhalb dieser Faser. Jetzt kann man da aber im Prinzip mehrere direktere oder indirektere Pfade durch diese Faser finden und dadurch kommt dieses Signal, was man reingibt, je nachdem, welchen Pfad es dann halt nimmt, leicht verzögert am Ende an im Verhältnis zu den anderen Pfaden. Der Effekt nennt sich modale Dispersion. Und wenn ich jetzt einen harten Signalpuls reingebe, kommt der am Ende halt verschwommen raus. Je länger meine Faser ist, desto mehr verschwommen wird das Ganze an der Stelle. Das hat so ein bisschen das Problem, dass je schneller ich das Signale reinschicke, desto kürzer sich Abstände zwischen den ganzen Signalen. Irgendwann vermischen sich diese verschwommenen Signale und ich kann die nicht mehr sauber erkennen. Deswegen gibt es auf Multimode-Fasern eine Beschränkung der Reichweite. Hier mal als Tabelle, wenn man mit einem 10G-Signal, einem 1G-Signal arbeitet, kommt man da auf eine OM2-Faser 500 Meter weit, laut Standard. In der Praxis kriegt man in der Regel mehr raus. Und die Spec sagt dann halt, okay, wenn man da auf ein 10G-Signal geht, das ist die zweite Zeilentabelle, erste oder zweite Spalte, kommt man nur 80 Meter weit. In der Praxis habe ich da auch 150 Mal irgendwo damit gemacht auf Veranstaltungen, aber das ist halt irgendwo ein Limit. Für 25G-Verbindungen ist es an der Stelle gar nicht mehr spezifiziert. Erst bei den höheren Verbindungen stehen wieder Werte drin, aber auch die sind echt nicht weit. Also so eine 100-Meter-Verbindung, wenn man mal irgendwie ein großes Gebäude hat, man muss von irgendeinem Verteilerschrank irgendwo hin, in den zentralen Serverraum oder so eine Richtung, bis man über verschiedene Stockwerke ist, Stockwerk hoch, runter, 100 Meter hat man irgendwie halt mal schnell durch. Wenn man das nächste Gebäude will, sind 100 Meter auch echt nicht viel. Das heißt, da ist dann irgendwann Multimode bei höheren Verbindungsgeschwindigkeiten irgendwann so ein Reichweitenproblem. Bei Single Mode hat man dieses ganze Problem mit der modalen Dispersion nicht mehr. Da passiert mehr fancy Physik, die ihr bitte jemanden fragt, der was davon studiert hat. Und der euch erklären kann, warum dieser Effekt dann nicht mehr auftritt. Da sind dann die Reichweitenbeschränkungen andere. So. Soweit zu Single Mode versus Multimode. Da kann man jetzt so ein Kabel bauen, aber so ein Kabel braucht auch Stecker. Stecker gibt es haufenweise verschiedene. Das gängigste, was man öftesten sieht, ist der LC-Stecker, das ist mal ganz links sieht. Der ist relativ kompakt, das sind so kleine Dingsies hier. Ein bisschen größer sieht man mittlerweile seltener, war früher ein bisschen beliebter, ist der SC-Stecker, der ist deutlich größer. Braucht halt also mehr Platz, wenn man irgendwo Geräte mitbauen will. Deswegen gibt es die nicht mehr so häufig. Für Weitverkehrsstrecken hat man oftmals diesen E2000-Stecker da. Der hat so ein paar nette Features, dass der zum Beispiel eine Staubschutzkappe mitbringt, die von selber runterklappt. Und was manchmal auch irgendwie in älteren Installationen sieht, viel mit Multimode, sind dann diese ST-Stecker, die haben so einen Bajonettverschluss und die kann man auch wieder einzeln einstecken. Ist ein bisschen friemelig, braucht auch viel Platz, gibt es auch noch selten, aber wenn man halt irgendwie Installationen aus, sag mal, den 90ern hat, sieht man sowas öfter. Diese Stecker gibt es in der Regel auch dann in der Simplex- oder Duplex-Variante. Duplex, also zwei Kabel in einem Stecker verbaut, Simplex nur eins. Und diese Stecker gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt gerade kein Bild vom Grauen zur Hand gehabt, aber es gibt auf jeden Fall graue. Die grauen sind in der Regel Multimode-Stecker oder Multimode-Kabel. Und dann gibt es blau und grün für Single-Mode. Der Unterschied ist, dass die Spitze bei den blauen Kabeln gerade geschliffen ist und bei den grünen ist sie leicht schräg angeschliffen. Sieht man hier auf dem Diagramm nochmal ein bisschen. Das, was hier mit dem PC beschriftet ist, ist der normale Geradschliff und APC, das A steht an der Stelle für Angled, hat dann so einen 8 Grad Winkel dran. Und das Ganze macht man deswegen, weil man schickt am Ende Licht durch, das was man hier im rechten Teil sieht. Wenn man einen geraden Schliff hat und dieser Übergang vom einen Stecker zum anderen nicht ganz perfekt ist, oder man kriegt halt keinen perfekten Übergang hin an der Stelle, hat man immer eine gewisse Menge Rückreflexion. Beim geraden Schliff geht das Ganze wieder direkt in die Faser rein und wird da halt dann potenziell mehrfach reflektiert. Das will man in einigen Anwendungsfällen gar nicht haben. Deswegen hat man diese Stecker gebaut mit dem leichten schrägen Schliff. Dadurch wird die Rückreflexion in einem Winkel abgelenkt, der so groß ist, dass der eben nicht mehr innerhalb der Faser bleibt, sondern irgendwo dann im Cladding versinkt. Dadurch wird diese Rückreflexion halt sehr, sehr stark reduziert. Gut. So, jetzt habe ich einen Stecker, jetzt muss ich den Stecker irgendwie verbinden. Dazu gibt es, wenn ich mehrere Stecker verbinden will, gibt es sogenannte Kupplungen. Das ist einfach ein kleines Plastikteil. Die gibt es auch wieder in den passenden Farben, passend zum Stecker und natürlich für jeden Stecker sein eigenes. Noch teilweise Adaptervarianten. Hier sind mal gerade dargestellt die Varianten für SC, das große, und LC, das kleine. Da kann man dann von beiden Seiten aus seinen Stecker reinstecken. Ich habe da was mitgebracht. Also die sind wirklich halt nur so groß. Und da kann man halt wirklich einmal seine Faser reinstecken. Und gut, ich nehme einfach dasselbe Ende, weil es gerade da ist. Und man hat da wirklich nicht viel drin. Es ist bloß so ein kleines Loch. Da wird diese Spitze von der Faser auf die andere Faser ausgerichtet und man drückt die im Prinzip nur aufeinander. Da ist kein direktes Element mehr drin in diesen Dingern. Und dann kann man somit halt Glasfasern verlängern. Übergang zu Transceivern schaut dann entsprechend ähnlich aus zu dem Ganzen. So, genau, also jetzt kommen wir Kabel, wir haben Kabel, wir haben Stecker dran, wir haben eine Kupplung, um das Potenzial zu verlängern. Jetzt gibt es auch die Transceiver, die am Ende unser eigenes Netzwerk, unser eigentliches Netzwerksignal übertragen. Was man am häufigsten sieht, ist die SFP-Bauform, steht für Small Form Factor Pluggable. Das ist irgendwie so ein Ding, das ist so groß ungefähr. Die gibt es in allen möglichen Geschwindigkeiten, die vom Formfaktor her erstmal gleich sind. Also hier von links nach rechts wäre SFP, das ist in der Regel eine 1 Gigabit-Verbindung. Dann gibt es SFP Plus, das macht 10G. Und SFP 28, was 25G macht, weil da wo 3G für andere Dinge reserviert wurden. Genau, das sieht man am häufigsten, wenn man irgendein Gerät nimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas sieht, ist sehr, sehr hoch. Es gibt ein paar ältere Sachen. Zum Beispiel XFP, das ist jetzt hier im Vergleich, also einmal rechts dargestellt, links normale SFP. Das hatte man eine ganze Zeit lang an Service-Provider-Routern gehabt, weil da es ein bisschen größer war, ein bisschen mehr Platz hatte für Technik, ein bisschen mehr Strom verbrauchen durfte. Das war mittlerweile eigentlich out und das hat auch dann 10G gemacht. Was man auch sehr häufig sieht, sind QSFP Plus und QSFP 28. Das sind Transceiver, die in der Regel an 40 oder 100G machen. Und das Q an der Stelle steht für Quad. Das heißt, es ist dann Quad SFP Plus oder Quad SFP 28. Das kommt daher, dass man an der Stelle bei den Transceivern einfach die Signalpins genommen hat von einem 10G-Transceiver oder einfach vier Stück nebeneinander gebaut hat und das in einem Transceiver eingebaut hat. So, 100G ist im Endeffekt jetzt ja ganz schön, aber es gibt noch 400G, da wurde der Transceiver noch mal ein Stückchen größer. Zum Vergleich, oben wieder einmal ein 100G-Transceiver und drunter die Variante 400G. Die ist ein bisschen länger. Das nennt sich dann QSFP-DD. DD für Double Density. Man hat dann aus diesen 4 Lanes, die man gemacht hat, 8, also die 4 Lanes, die man bei QSFP hatte, dann 8 gemacht. Und um 8 Lanes in den Transceiver reinzukriegen, hat man da ganz, ganz schön viele Pins am Ende auf diesem Stecker drauf. So, wie baue ich am Ende eigentlich so eine Glasfaserverbindung? In der Theorie ist es ganz, ganz einfach. Ich habe einen Transceiver links, ich habe einen Transceiver rechts. Die haben zwei Ports, einmal einen Transmit-Port, die hier mit TX gelabelt, und die haben einen Receive-Port gelabelt mit RX. Und im Prinzip möchte ich von meinem einen Transceiver, der mit dem Gerät drin steckt, jetzt ein Kabel einstecken, sodass ich das TX von dem einen Transceiver mit dem RX vom anderen verbinde. Und ganz umgekehrt natürlich mit dem anderen RX-TX-Pärchen. Und dann leuchte ich im Prinzip immer vom TX des einen Transceivers in das RX des anderen rein und dann kommt da hoffentlich Licht an und dann können die miteinander reden und ich kann Daten übertragen. So, jetzt kommt die kleine Abschweifung in die Mathe-Vorlesung. Nämlich, um zurückzukommen mit der Frage, mit wie weit komme ich auf einem Single-Mode-Kabel eigentlich? Dazu müssen wir uns über Dämpfung unterhalten. Jetzt führen wir erstmal das Dezibel ein. Das Dezibel ist eine Vergleichseinheit, um Leistungspegel zu messen. Und im Prinzip ist es ein bisschen so, man vergleicht diese zwei Leistungen, P1 und P2 hier, und bildet davon einen Zehnerlogarithmus. Und dann kriegt man eine Zahl in Bell. Als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine Leistung habe mit 100 Watt und mit 1 Watt, und den 10er Logarithmus davon bilde, kommt da halt dann am Ende 2 Bell raus. Da Bell für die praktischen Anwendungen irgendwie ein bisschen unhandlich ist, rechts in der Regel in Dezibel, Dezi das SI-Prefix für Zehntel. Das heißt, ein dB ist dann halt ein Zehntel Bell. Jo. Den Teil die ganze Zeit auszurechnen ist voll nervig. Deswegen ist so die kleine Handreichung an der Stelle. Einfach gemerkt, 10 dB heißt 10 mal mehr Leistung und 3 dB sind, wenn man es genau ausrechnet, irgendwie 1,995 something. Das ist so ungefähr die doppelte Leistung. Das ist einfach halt, wie gerade der 10er Logarithmus dann an der Stelle Werte rausgibt. Man kann auch ein Vorzeichen dran setzen für Verstärkung oder Dämpfung. Und man kann dann einfach relativ simpel verschiedene Verstärkungen und Dämpfungen aufaddieren. Statt mit Multiplikationen zu arbeiten, wie man das bei diesen Leistungsverhältnissen vorher hätte machen müssen, wenn man da Dämpfungen und Verstärkungen drauf rechnet. Wenn man jetzt also zum Beispiel erstmal die Leistung verdoppelt und dann verzehnfacht, also am Ende die 20-fache Leistung hat, kann man einfach jetzt rechnen, 3 dB plus 10 dB sind 13 dB. Gut. So, Dämpfungswerte. Dann haben wir jetzt Dämpfung gehabt, wir können auch noch über Leistungen reden. Und zwar, was man da macht, um ein bisschen angenehmer rechnen zu können, ist, wir führen das dBm ein. dBm ist eine Einheit, die im Prinzip einen Leistungspegel angibt im Vergleich zu einem Referenzwert. An der Stelle ist der Referenzwert 0 dBm, das ist dann 1 Milliwatt. Und dann kann ich im Prinzip meine ganzen Leistungspegel angeben als Vergleichswert im Verhältnis zu 1 Milliwatt. Also wenn ich irgendwie jetzt dann 10 Milliwatt habe, wäre das in dBm dann 10 dBm, weil 10-fache Leistung. Wenn ich 20 Milliwatt hätte, wäre ich bei 13 dBm zum Beispiel. Ich könnte aber auch irgendwie jetzt zum Beispiel nur 0,5 dBm haben, dann wäre ich 0,5 Milliwatt haben, dann wäre ich bei minus 3 dBm. Das geht auch ins Negative, das Ganze. Die meisten Werte, die wir sehen werden, sind im negativen Bereich, weil was man auf so Transceivern üblicherweise hat, ist in den meisten Fällen kleiner 1 Milliwatt als Leistung. Gut. Jetzt, wo wird die Dämpfung relevant? Beim Thema Dämpfungskurve von Glasfasern und daraus leiten sich die Wellenlängen ab, auf denen man mit Transceivern arbeitet. Das ist mal so eine Beispielgrafik von einer relativ alten Faser, wie das ungefähr ausschauen könnte. Man sieht hier im Prinzip einmal links an der Achse die Dämpfung des Ganzen in dB pro Kilometer. Also ein Kilometer dieser Faser hat eine Dämpfung. Und an der unteren Achse haben wir die Wellenlänge, auf der wir senden. Zur Referenz, das sichtbare Licht ist ungefähr im Bereich von 400 bis 800 Nanometern, das ist quer, quasi links von unserem Diagramm. Und wir befinden uns hier für den Teil, der für Glasfaserübertragung relevant ist, komplett im Infrarotbereich. Genau, und im Prinzip sehen wir halt, dass bei 800 Nanometer die Dämpfung relativ hoch ist, irgendwo im Bereich von 2 bis 5 dB pro Kilometer und dann deutlich abnimmt und aber so drei kleine Höcker dran hat in dieser alten Faser. Die nennen sich Water Peaks, das sind einfach Stellen, an denen sich UH-Moleküle in dieser Faser eingelagert haben, in den frühen Herstellungsprozessen. Das sind einfach die Sachen, die Stellen, in denen diese UH-Moleküle dann entsprechendes Licht absorbieren wollen. Deswegen ist da die Dämpfung höher. Und dann geben sich halt so ein paar Fenster, in denen man geschickt Transceiver bauen konnte. Dieses 850 Nanometer Fenster zum Beispiel konnte man relativ früh, relativ günstig einfach entsprechende Technik bauen, um da drin zu senden. Man hat natürlich eine sehr, sehr hohe Dämpfung, man kommt dadurch also nicht allzu weit. Da befinden sich diese ganzen Multimode-Kabel auch, weil dass die Dämpfung da hoch ist, ist relativ egal, wenn ich durch andere Effekte eh nicht so weit komme. Dann, was man dann nachbauen konnte für Single-Mode-Kabel, war dieser Bereich bei 1310 Nanometern. Das ist das, worauf die meisten normalen Single-Mode-Transceiver aktuell senden. Da hat man eine relativ geringe Dämpfung und der Transceiver ist noch relativ einfach zu bauen. Und es gibt ein paar andere Effekte, die ich jetzt nicht im Detail erklären werde, die da auch noch ganz geschickt sind zur Übertragung. Dann kommt auf alten Fasern diesen sehr, sehr großen hohen Peak bei ungefähr 1400 Nanometern. Und dann gibt es danach ein weiteres Fenster bei ungefähr 1550 Nanometer. Da ist diese Abbildung leider ein bisschen suboptimal, weil in der Theorie ist bei 1550 Nanometern in diesem Bereich einen Tiefpunkt erreicht. Da haben die Fasern, die man bauen kann, tendenziell die geringste Dämpfung. Jo. Durch diese geringere Dämpfung bekommt man natürlich dann bei 1550 Nanometer etwas mehr Reichweite. Wenn man das jetzt mal auf einer modernen Faser anguckt, ich habe mal hier ein Datenblatt genommen bei Corning. Das ist auch schon eine Faser von 2002, ist das Datenblatt. Also ist auch nicht irgendwie das allerneueste, aber da gab es das Diagramm schön. Da sieht man jetzt, dass man im Prinzip diese UH-Peaks, die wir hatten, quasi alle weg haben und der bei 1400 halt deutlich geringer ist. Der hatte da vorne ja noch irgendwie fast 4 dB pro Kilometer und da drüben sind es halt laut Tabelle da oben noch 0,5. Und da sieht man auch zum Beispiel, dass man hier am Punkt C bei 1310 Nanometern dann 0,34 dB pro Kilometer hat, während man halt bei 1550 0,19 hat. Also hat man deutlich weniger Dämpfung und kommt auf dieser Faser deutlich weiter. So, kleines Rechenbeispiel. Wie viel Leistung brauche ich eigentlich, um am Ende noch ans Ziel zu kommen? Wie viel Dämpfung hat meine Faser? Angenommen, ich habe jetzt 28 Kilometer Faser und die hat jetzt am Ende praktisch gebaut 0,4 dB pro Kilometer auf 1310 Nanometern, wo ich senden möchte. Jetzt habe ich in dieser langen Faser noch zwei Kontakte dran, die ich mit 0,5 dB pro Kontakt quasi mitrechnen kann. Dann könnte ich eine Gesamtrechnung ausdenken aus 2 mal 0,5 dB plus 28 Kilometer mal 0,4 dB. Gibt in Summe, wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann irgendwie 12,8 dB Dämpfung. Wenn ich das praktisch irgendwo einsetzen will, möchte ich vielleicht noch ein paar dB als Planungspuffer mit einrechnen, weil eventuell ist es nicht alles ganz sauber oder mein Faser wird am Ende schlechter, weil irgendwie jemand biegt die vielleicht ein bisschen beschädigt, was auch immer. Und deswegen gebe ich einfach mal zur Sicherheit 2 bis 3 dB Dämpfung drauf. 2 bis 3 dB Planungspuffer drauf. So. Und dann ist die Frage, was für einen Transceiver brauche ich dafür? Also ein Transceiver hat im Datenblatt dann irgendwie mehrere Angaben zu Signalpegeln, die er braucht. Und es gibt dann einen TX-Min-Pegel. Das ist quasi der Mindestpegel, auf dem dieser Transceiver laut Angaben des Herstellers sendet. Der kann auch mit einem stärkeren Pegel senden. Und es gibt einen RX-Min-Pegel, das ist quasi der Mindestpegel, den der Transceiver braucht, um das Signal erkennen zu können. So, und dann kann ich mir ein Power-Budget ausrechnen, wie viel Leistungsverlust ich auf meiner Strecke haben kann, dass mein Transceiver das Ganze noch erkennt. Einfach indem ich diese beiden Werte voneinander abziehe. Und dann gibt es jetzt verschiedene Reichweiten, verschiedene Transceiver, die gebaut wurden. Hier mal eine Tabelle, was man in der Regel als 10GLR hat, ist so der normale Single-Mode-Transceiver und für größere Strecken gibt es dann 10GER und ZR zum Beispiel. Ich habe jetzt mal beim Hersteller UEF mal von dreierlei Transceivern die Werte rausgesucht und was man da sieht, ist, dass im Prinzip das Powerbudget mit hier mal ein bisschen hochgeht. Der erste Schritt wird primär dadurch besser, dass der Transceiv-Pegel deutlich höher liegt. Während bei Stufe von 10GER nach 10GZR der RX-Pegel deutlich niedriger sein darf. Das heißt, der kann mit, wenn er deutlich weniger Licht ankommt, das Ganze immer noch empfangen. Wenn ich also vorher meine Strecke habe mit meinen 12,2 dB Dämpfung und ich dann damit noch irgendwie 2 dB Planungspower drauf, mit mir hier 14,2, da bin ich dann weit außerhalb dessen, was in der Theorie laut Datenblatt dieser 10GLR im Worst Case kann und ich bräuchte mal mindestens einen 10GER. So sei aber gesagt, das Ganze sind die Minimalpegel laut Datenblatt. Das heißt, in der Praxis wird der bessere Werte können, der Transceiver. Also gibt es auch entsprechende Maxpegel, wie viel mehr der Transceiver senden kann zum Beispiel. Und natürlich wird der Hersteller seinen Transceiver auch nicht darauf designen, dass du sobald man quasi einen ganz, ganz kleinen Hauch unterhalb dessen ist, was da im Datenblatt steht, der sofort nicht mehr funktioniert. Da gibt es ein bisschen Puffer drin, man kann es in der Praxis ein bisschen ausreizen, aber man ist halt out of spec theoretisch. Genau. Was man sich auch noch betrachten kann, ist die Bereiche, in denen das Ganze arbeitet. Ich habe es hier mal kurz geplottet, auch wieder vor denselben Sachen wie vorher. Einmal die Range gepunktet des TX-Pegels, also quasi irgendwo in dieser Range wird dieser Transceiver laut Datenblatt sein, wo er wirklich sendet. Und einmal die Empfangsrange, in der er sein kann. Weil da gibt es eine Obergrenze. Wenn da zu viel Licht ankommt, dann mag der Transceiver das nicht und erkennt euer Signal auch nicht mehr. Der wird dann überladen oder wenn man wirklich mit zu viel Leistung reinschießt, kann der über längere Zeit oder auch direkt kaputt gehen. Das Ganze ist auf den normalen LR-Transceiver noch kein Problem, weil wir sehen hier, man kann mit dem normalen LR keinen höheren Transmit-Pegel, also das gepunktete, erzielen, als der Empfänger quasi haben, als der Empfänger empfangen darf, während man das halt bei ER und bei ZR haben kann. Das heißt, ich möchte nicht notwendigerweise auf eine ganz, ganz kurze Strecke, die sehr wenig Dämpfung hat, dann so einen Transceiver einsetzen, der entsprechend stark sendet oder entsprechend niedrige Empfangspegel erwartet. Genau. Wenn ich trotzdem an den Punkt komme, wo ich das tun muss und feststelle, so hey, da kommt so viel Licht an, wie man das feststellen kann, kommen wir gleich noch dazu, gibt es auch noch sogenannte Dämpfungslieder. Das sind so kleine Steckis. Die gibt es in verschiedenen Abstufungen von 1 bis 20 dB auf jeden Fall. Und die kann man im Prinzip mal draufstecken in seiner Verbindung und die dämpfen im Prinzip das Licht da einmal ab. So, und damit kann ich so ganz grob mal irgendwie planen, mit wie komme ich mit meiner Glasfaser von A nach B und was für ein Transceiver brauche ich da eigentlich. Jetzt, Debugging. Was, wenn es nicht tut? Im Prinzip gibt es zwei Probleme. Es gibt einmal das Problem, es kommt kein Licht an oder es kommt zu wenig Licht an. Wie finde ich das Ganze erstmal raus? Wenn ich meinen Transceiver in ein Gerät reinstecke, zum Beispiel hier ist gerade mal ihr Output gewesen von einem Switch hier auf der Veranstaltung, weil der war gerade da, dann gibt es da in der Regel irgendeinen Befehl, wo ich beim Transceiver auslesen kann, wie denn da gerade die Pegel sind. Und dann gibt es einmal eine Output-Power und eine Input-Power oder eine Receive-Power. Die sind halt bei irgendwie minus 1,49 und minus 2,43 dBm. Und der sagt mir auch diverse Thresholds, ab wann es ihm denn nicht mehr gefällt für zu viel oder zu wenig Sende- und Empfangspegel. Die kann man sich angucken, wenn man sich gerade die Frage stellt, ist es eigentlich gerade zu viel oder zu wenig? Passt es zu dem Transceiver, den ich da habe? Falls da kein Licht ankommen sollte, wird euch das Gerät in der Regel bei dem Empfangspegel eine sehr, sehr niedrige Zahl anzeigen. Ich habe diverse Geräte gesehen, die wieder minus 30 oder minus 40 dB als Wert dran stehen haben. Das ist äquivalent zu, ich sehe überhaupt kein Licht oder so wenig, dass ich einfach nicht erkennen kann, dass überhaupt was kommt. Das ist in der Regel das Zeichen dafür, dass irgendwo die Verkabelung nicht ganz stimmt und ich eventuell mit dem einen mit der Faser aus dem Faserpaar, wo ich reinsende, auf der anderen Seite nicht auf dem Empfänger lande, weil zum Beispiel meine Verbindung nicht ganz durchgängig ist oder ich eventuell diese beiden Paare verdreht habe, weil diese schönen Stecker hier gibt es ja teilweise in zusammengebaut. Aber das ist eigentlich nur so ein Clip, der da vorne dran ist. Und man kann auch irgendwie so zwei Dinger lose nehmen und die natürlich beliebig dann verdrehen. Genau. So. Es gibt auch Transceiver, die das Ganze nicht können. Die sind alt und doof und kauft sowas bitte nicht. Das ist einfach die Menge an Nerven nicht wert. So. Wenn man jetzt dieses Problem hat, kann man sich jetzt hergehen und kann so eine Glasfaserverbindung angucken und kann sich im Prinzip einmal durchhangeln und überlegen, kommt, wo ich gerade in meiner Verbindung bin, irgendwo zwischen verschiedenen Kabeln und Patches, noch Licht an und kommt da genug Licht an. Um es unterwegs zu messen, gibt es so kleine lustige Geräte wie zum Beispiel ein Powermeter. Das ist so eine kleine Box, da kann ich oben eine Glasfaser einstecken und dann misst sie mir da auch meinen Signalpegel einmal. Da muss man noch einmal die Wellenlänge einstellen, auf die richtige Wellenlänge, falls man ein halbwegs genaues Signal haben will. Da gibt es halt verschiedene Wellenlängen, auf denen das Ding empfangen kann. Und wenn die meisten von den Geräten werden euch ein Signal anzeigen, wenn ihr es auf der falschen Wellenlänge eingestellt habt, ist es halt sehr, sehr weit off von dem, was eigentlich ankommt. Jo. Falls ihr so regelmäßig mit Glasfaser arbeitet, bitte nehmt die 20, 30 Euro in die Hand und kauft euch so ein Ding. Das macht manche Sachen sehr einfach. Genau, wenn man das nicht hat, kann man einen kleinen Hack anwenden. Man kann einen Loop stecken. Und zwar geht man, wie es hier links gezeigt ist, her und verbindet mal auf dem ersten Stück, wo man testen will, sein TX-Signal einmal zurück in das RX im eigenen Transceiver rein. Die Idee ist, wenn ich da irgendein Kabel habe, das kaputt ist, kann ich mir jetzt quasi Stück für Stück durcharbeiten und kann testen, ob meine Strecke bis zu dem Punkt, wo ich diesen Loop stecke, noch okay ist. Und wenn es nicht mehr ist, dann sollte ich halt da mein Problem sehen. Was man schnell bedenken muss, ich bekomme da potenziell mehr Dämpfung, als ich davor hatte, weil ich natürlich einmal die Dämpfung vom Hinweg in der Faser hatte und dann wieder das Ganze zurück. Das heißt, das absolute Wert ist, das an der Stelle nicht zu gebrauchen, aber wenn halt zum Beispiel die Faser einfach einen sehr, sehr starken Knick hat, sollte man irgendwann sehen, dass die Dämpfung deutlich mehr hochgeht, als sie hochgehen sollte. Wenn man das machen will, kann man sich einfach so eine Faser nehmen, ne? Und wie hier gezeigt, diese Enddinge sie einmal auftüdeln und die passenden Enden, also quasi von beiden Enden den passenden Stecker nehmen und seinen Transceiver einstecken. Das gibt es aber auch in fertig gebaut. Das schaut irgendwie so aus, als kleiner Stecki, den man vorne draufstecken kann. Das ist eigentlich ganz nett. Sehr kompakt, muss man hier rumfrickeln. Innen drin schaut es eigentlich auch nur so aus. Da hat einem halt der Hersteller dieses eine Kabel da so eingebaut. Das ist sehr witzig, wenn man das in der Hand hat und dann irgendwie das wieder rausziehen will aus seinem Transceiver das erste Mal und auszusehen diese schwarze Kappe abreißt und so, hä, was ist, oh ja, natürlich. Genau. So. Das sind so die Weiten, die man da spontan hat, um zu finden, wo denn mein Problempuls auf der Faser ist. Kann natürlich auch sein, dass meine Faser unterwegs mal beschädigt ist und zum Beispiel geknickt wurde. Oder ich gar nicht weiß, wo meine andere Faser nach vielen Patch-Panels in irgendwelchen Schränken rauskommt. Dafür gibt es dann ein Device, das sich Visual Fault Locator nennt. Das ist im Prinzip ein roter Laserpointer. Also das Gerät ist dieses schwarze da oben. Da kann man eine Glasfaser einstecken. Und dann leuchtet das da einmal rein, wenn man das anschaltet, und dann sieht man am Faserende, dass es da auch wieder rot rausleuchtet. Das leuchtet aber auch aus dem Mantel von dem ganzen Ding raus, wenn man das Ding so stark biegt zum Beispiel. Das ist nämlich so eine Sache, die Glasfaser nicht mag, wenn man die zu stark biegt oder hart knickt, dann verliert man da auch deutlich Licht, weil das halt einfach in den Mantel verschwindet. Dann möchte man ein bisschen darauf achten, dass man seine Kabel halbwegs sauber verlegt und wie gesagt nicht zu arg biegt. Was zu arg biegen heißt, kommt immer drauf an. Normalerweise sind Sachen mit über 3 cm Radius kein Problem. Es gibt auch spezielle Bend-Insensitive Fibers. Die hat man zum Beispiel oft so in FCTH-Installationen, wenn man in Häuser rein muss, die irgendwie teilweise Biegeradien bis zu ungefähr 10 mm, manche auch 5 mm mit relativ wenig Dämpfung mitmachen. Genau, so. Was auch noch passieren kann, ist, dass man sehr, sehr viel Dämpfung auf dieser Faser hat, weil da Dreck drauf ist. Zum Vergleich hier mal kurz Bilder, die ich gemacht habe mit so einem Fasermikroskop. Da kann man sich quasi die Frontfläche von dieser Faser angucken, an dem Stecker. Da sieht man jetzt hier links einmal die saubere Faser. Man sieht da sehr, sehr schön diesen kleinen weißen Punkt in der Mitte. Das ist einmal der Core der Faser, außenrum das Cladding und dann noch die restliche Kontaktfläche des Steckers. Wenn ich jetzt einmal hergehe und irgendwie so mit dem Finger da drüber wische, also not kidding, wirklich einmal so machen reicht, dann schaut das so aus wie da in der Mitte und da ist halt haufenweise Öl und Schmutz von meinen Fingern drauf. Ich kann es aber vom Boden fallen lassen, dann kommt das, was hier rechts zu sehen ist, raus, da haben wir ganz, ganz viele kleine Staubkörnchen drauf. So bei mir im Büro, irgendwann im Seminarraum oder im Konferenzraum, da wird theoretisch, glaube ich, alle 2 Wochen gesaugt. Man kann da jetzt irgendwie Glück haben, wenn man diese dreckigen Fasern einsteckt und es ist alles gut. Man kann aber auch Pech haben und irgendwie der Dreck sammelt sich halt genau auf meinem Core oder ich habe schon ein großes Stück Dreck da drauf. Da liegt meine Faser halt nicht mehr auf, das blockt halt wirklich auf dem Core das Licht weg und dann kriege ich da echt sehr, sehr viel Dämpfung. Also mir ist häufig mal irgendwie, dass so eine dreckige Verbindung irgendwie so im Ballpark von 3 dB Dämpfung gibt. Wir hatten aber hier auf der FSCK beim Aufbau meinen persönlichen neuen Rekord. 14 dB Dämpfung, die man durch einmal putzen entfernen konnte. Und 14 dB, wie gesagt, ist halt jenseits dessen, was so ein LR-Transceiver als Powerbudget hat. Also bitte, wenn ihr könnt, putzt eure Fasern. Das macht im Zweifel wirklich einen Unterschied. Es gibt aber haufenweise Fasern, die schickt man ein und es ist einfach alles wunderbar. Also, wie mache ich jetzt so eine Faser eigentlich sauber? Dazu gibt es so Geräte. Hier mal als Beispiel ist so diese Click-Cleaner-Bauform. Das sind so kleine Dingsies. Es gibt mehrere Bauformen von allen Herstellern. Ist nicht wirklich groß, das Ding. Und im Prinzip, was das macht, ist, es hat da vorne so eine kleine Spitze dran. Da kommt man ran, wenn man das so ein bisschen nach hinten schiebt. Und ganz auf der Spitze, man sieht es ganz, ganz leicht, ist so ein weißer Punkt. Das ist im Prinzip so ein kleiner Putzfaden. Und wenn man dieses Device dann quasi irgendwo reindrückt, dann zieht das Gerät diesen Putzfaden da vorne dran vorbei und dreht ihn dabei noch einmal und putzt den Dreck von der Faser weg. Und damit jetzt quasi eigentlich einen Glasfaserstecker zu putzen, gibt es dann einmal diesen Aufsatz hier drauf. Den kann man nehmen und dann kann man da so vorne seine Faser drauf stecken und dann halt irgendwie einmal das Ganze so verklickern und dann macht das Ganze da vorne sauber. Ich habe ein paar Tests gemacht. Einmal klickern reicht relativ gut für die allermeisten Fälle, um es sauber zu machen. Vom Transceiver natürlich dasselbe Problem. Wenn man jetzt zum Beispiel so unterwegs ist wie ich und irgendwie am Freitag beim Aufbau einen Transceiver in die Hand gedrückt bekommen hat und den seit 2 Tagen in der Hosentasche rumträgt, ist der wahrscheinlich sehr dreckig. Deswegen gibt es die zweite Variante ohne diesen Aufsatz vorhin drauf. Den kann man in den Transceiver reinstecken oder auch einmal klicken und dann putzt es die Seite vom Transceiver. So, ich habe es gerade schon erwähnt, es gibt dieses Fiberscope. Mit dem kann man sich diese Faserenden angucken. Das war ein Bild von mir aus dem Büro. Das Fiberscope ist diese kleine blau-schwarze Box rechts unten. Dieser große messingfarbene Aufsatz ist bloß noch ein spezieller Aufsatz, weil man gerade einen speziellen Stecker dran hat. Und da kann man einmal ein Display dranhängen und dann zeigt es einem an, was die Front von dem Stecker ist. Hier sieht man jetzt nicht einen Kern wie vorhin, sondern man sieht einen sogenannten MPO-Stecker. Der hat nicht eine Faser, sondern viele auf einer, nicht eine Faser, sondern viele auf derselben Kontaktfläche von. Deswegen sieht man da mehrere Punkte auf dem Diagramm und dieser große Aufbau vorne dran ist, um diesen Stecker halt angucken zu können. Damit kann man dann auch gucken, ist auf meinem Kabel eigentlich Dreck drauf, ist der potenziell verkratzt. Das ist aber schon eher advancedes Gerät, das man im normalen Einsatz eigentlich nicht dabei hat. Außer man macht wirklich professionell die ganze Zeit irgendwelche fancy LWL-Installationen. Jo. So. Dann gibt es noch so einen Punkt. Jetzt habe ich diese Glasfaserstrecke, aber bloß eine Wellenlänge drüber schicken ist ja voll wenig und nur ein Signal haben ist voll wenig und ich brauche viel, viel mehr. Oder Faser verlegen ist teuer, ich will da viel mehr drüber machen. Und deswegen kann man nicht nur eine Wellenlänge drüber schicken, sondern auch ganz viele verschiedene Wellenlängen. Dazu gibt es dann solche Boxen. Hier in dem Fall sind es dann CWDM-Geräte für Coarse Wavelength Division Multiplexing. Coarse, weil man ein relativ grobes Grid hat mit den Wellenlängen. Hier verwendet man 20 Nanometer Spacing bei den verschiedenen Wellenlängen. Und da hat man im Prinzip dann, was man hier in den beiden Geräten sieht, rechts jeweils 4 Ports für verschiedene Wellenlängen. Bei unteren hat man dann sich nicht mehr die erste und letzte Ziffer von der Zahl geschrieben, Zahl draufgeschrieben, sondern war irgendwie mit 2 Stellen zufrieden. Also der Port links oben hätte eigentlich 1550 Nanometer, der links unten 1570 und dann 1090 rechts oben und unten, was überklebt ist, weil das ist gerade ein random Bild gewesen, das ich auf dem Telefon noch gefunden habe davon, er hätte dann 1610 Nanometer. Da kommt man mit diesen verschiedenen Wellenlängen, mit verschiedenen Transceivern da reinleuchten. Und dann gibt es in der Regel einen Port, den sieht man da ganz links oben mit dieser Laserschutzabdeckung drauf, dem Symbol, der ist da drunter. Der würde dann quasi diese vier Signale da reinkommen, kombinieren und auf einer Phase wieder rausschicken. Beziehungsweise auf dem zweiten Port, wo das Signal in diese Box reingeht, die verschiedenen Wellenlängen wieder aufteilen und auf den entsprechenden Ports da dran rauswerfen. Da gibt es dann viele verschiedene Transceiver, die auf diesen verschiedenen Wellenlängen schicken. Die haben alle verschiedene, also für CWDM haben die zum Beispiel dann verschiedenfarbige Riegel, da kann man lustige Dinge machen in seinem Router. Und die würde man entsprechend da auf die entsprechenden Ports einstecken. Wenn man sich jetzt dann quasi im Spektrum anguckt, ich habe mal so einen Spectrum Analyzer ausgepackt, der misst einem im Prinzip, auf welcher Wellenlänge wie viel Licht ankommt. Also es ist keine Dämpfungskurve, sondern die Empfangskurve. Ich habe hier mal irgendwie dann 3 Stück eingesteckt und dann sieht man einmal, dass bei, das ist der rechte von den 3 Gipfeln, ist bei 1510, dann bei 1490 hat man einen zweiten Peak und einen dritten dann bei 1470. Das war das andere Filter auf dem, als auf dem Bild vorne. Sieht man eben diese 3 Signale, die gerade über eine Glasfaser gehen. Was ich auf dem Channel bei ungefähr 1530 gemacht habe, ist, ich habe einen Transceiver in der falschen Wellenlänge eingesteckt auf dem Port. Da bekommt man jetzt dann im Prinzip nur das Grundrauschen des Transceivers, weil der nicht perfekt genau eine Wellenlänge sendet, sondern ein bisschen breiter ist und dann irgendwie halt auch in andere Wellenlängen reinrauscht. Deswegen sieht man hier nur das Rauschen, das halt in diesem Fenster dann quasi gefiltert wird. Und ganz rechts davon, wo dieser große Block kommt, ist einfach halt Grundrauschen in der Messung und Sachen, wo dann dieser Filter nicht 100% alle anderen Signale wirklich wegcutten kann. Genau. Und so kriege ich dann mehrere Wellenlängen auf eine Faser. Man kann das Ganze dann auch noch etwas weitermachen und statt Coarse Wavelength Division Multiplexing dann Dense Wavelength Division Multiplexing machen. Da kriegt man dann sehr, sehr viel mehr Signale auf diese eine Faser drauf. In klassischen 10G-Installationen gibt es dann irgendwie Sachen mit irgendwie 80, 88, 96 Channels. Bei moderneren Installationen mit 100G und mehr verschwimmt das Ganze ein bisschen, weil die Kanalbandbreiten dann irgendwann nicht mehr fix sind. Genau, und man kann dann noch mehr drauf machen, weil man im Prinzip diese 80, 88, 96 Kanäle im sogenannten C-Band unterwegs sind. Und da gibt es dann noch ein zweites Spektrum, das L-Band, das hat nochmal längere Wellenlängen. Da kann man nochmal so viele Kanäle unterbringen ungefähr. So. Dann haben wir jetzt ganz, ganz viele Signale auf dem einen Kabel drauf gemacht, aber das brauchen wir ganz, ganz oft nicht. Was man einfach Kabel sparen will. Dafür gibt es dann diese lustige Konstruktion. Ist ziemlich arg dunkel auf der Leinwand. Schön. Ich hoffe, man kann es noch. Das ist ein Transceiver, der hat genau ein Kabel drin stecken. Und was der im Prinzip macht, das ist ein sogenannter BD-Transceiver für bidirektional. Der sendet auf einer Wellenlänge und empfängt auf einer anderen Wellenlänge. Dadurch braucht er nur eine Faser und wenn man halt wenig Faser zur Verfügung hat, kann man so auch relativ günstig mehrere, also aus dem Faserpaar dann zwei verschiedene Signale übertragen. Da muss man halt bedenken, dass man dann verschiedene Transceiver pro Ende braucht. Also man braucht mit der ersten Wellenlänge einen, also der erste sendet mit Wellenlänge A, der andere muss auf Wellenlänge A empfangen und dann auf Wellenlänge B senden, was der erste Transceiver empfangen muss wieder. Rattentitel, das Bild ist übrigens hier aus dem Kino. Das habe ich vorher noch kurz gemacht. So, was habe ich noch hier vorbereitet? Genau, einmal kurz noch eine Bitte an der Stelle. Bitte schaut nicht mit dem übrigen Auge in die Glasfaser. Die Transceiver haben in der Regel eine Leistung, die so gering ist, dass sie nicht gefährlich sein sollte. Das Problem ist aber, das Licht ist eigentlich in einem Bereich, das wir als Mensch nicht sehen. Also wenn ich irgendwie eine Faser habe und was leuchtet, ich will so hinhalten, ich sehe da nichts. Und ihr wisst auch nicht, was diese Faser gerade reinleuchtet und entsprechend auch rausleuchtet. Deswegen guckt da bitte nicht rein. Und wenn ihr wissen wollt, ob das Signal ankommt, dann nehmt bitte ein Powermeter oder guckt die Pegel auf dem Transceiver an. Guckt da wirklich nicht rein. So, jetzt muss ich mal ganz kurz das nochmal umbauen und das nach da verschieben. Komm, geh darüber bitte. Na, tschak, tschak, tschak. Mag mich nicht. Hab ich alles gekillt. Ah, top. Jetzt tut es irgendeinen Grund. Ich weiß nicht, warum es gerade nicht wollte. Also, hier sehen wir eine Glasfaser. Und da kommt genug Licht raus. Da kommt genug Licht raus, dass man hier dieses Stück Klebeband verschmort. Also, das findet man üblicherweise nicht. Aber das kann passieren, wenn da mal irgendwo echt große Amplifier hinten dran sind und da irgendwelche Sicherheitsabschaltungen nicht funktionieren zum Beispiel. Also, guckt oder nicht rein, wenn ihr nicht wisst, was da hinten dran ist. So, und an dieser Stelle bin ich eigentlich soweit fertig und hätte Zeit für Fragen. Und 10 Minuten für Fragen, wenn ich es richtig sehe. Und ich gehe mal gucken, ob ich hier meine Slides hinkriege. Nein, so wollte ich es nicht haben. Geh mal. Ach, fuck it. So, haben Leute Fragen? Das kommt stark auf die Boxen an und wie viele Channels die haben. Okay, Stopp für den Stream. Einmal kurz die Frage wiederholen. Die Frage war, wie viel dieser Splitter der Wellenlängen für das CWDM kombiniert an Dämpfung einfügt. Das kommt stark drauf an, was du da hast. Es gibt kleine Sachen, die bloß zwei Wellenlängen kombinieren. Die fügen irgendwelche Sachen im Bereich von ungefähr 1,5, 2 dB Dämpfung ein. Wenn du das Ganze größer machst, wird es entsprechend mehr. Also es gibt auch irgendwelche gigantischen Filter, die halt irgendwie 6, 7, 8, 10 dB Dämpfung einfügen. Da hast du dann, wenn du das einsetzt, in der Regel nochmal irgendwo optische Verstärker direkt danach, um das Signalpegel wieder anzuheben, bevor du auf weite Strecken gehst. Wie viel teurer ist das Ganze? Ich mache BD nicht so häufig, deswegen musste ich mir aus dem Kino ein Bildchen dafür schnorren. Ich habe da keine Preise zu im Kopf. Aber das ist eine Sache, die sich relativ schnell rechnet, wenn du bedenkst, wenn du in einem Datacenter für einen Cross-Connect monatlich Geld zahlst, hast du in der Regel die Kosten für deinen Transceiver nach wenigen Monaten drin.
Spezielle Hardware für das BD?
Die Frage, ob man spezielle Hardware für das BD braucht, im Allgemeinen nein. Genau, also in der Theorie kannst du in jeden Switch deinen CNG-BD-Transceiver einstecken. Da kommt aber wieder der Punkt, dass Hersteller von Netzwerktechnik gerne ihre eigenen Transceiver verkaufen wollen. Ich meine, natürlich sicherstellen wollen, dass du nur gute und geprüfte und kompatible Transceiver einsetzt, auf jeden Fall funktioniert, weswegen die natürlich dir sehr, sehr arg ans Herz legen, die eigenen Transceiver von denen zu verwenden und da konfigurationstechnische Hürden in den Weg stellen, dass du das auch so tust. Ah, ja, da bitte. Die BIDI-Transceiver suchst du dir raus. Die gibt es in allen möglichen Wellenlängen, die sind im Prinzip standardisiert. Es gibt verschiedene Kombinationen, da musst du halt die richtige raussuchen, die du halt haben willst. So, ich sehe Leute schlecht, aber ich glaube, da außen ist eine Frage. Die Frage war, ob man in so einen BIDI-Transceiver zwei Sachen einstecken kann. Das Bild vorne hat es da schlecht gesehen. Da war so eine kleine Versenkung, da ist aber nichts zum Einstecken drin. Es gibt sogenannte Transceiver, die sich CSFP nennen, für Compact SFP. Die machen im Prinzip zwei BIDIs in einem SFP-Pluggable. Und die melden sich dann wahrscheinlich beim Router als dann 2x1G oder 2x10G. Ich hatte so Hardware nie selbst in der Hand. Ich weiß nur, dass es existiert. Also man kann da theoretisch mehr Portdichte in sein Gerät reinpacken, wenn man das bräuchte. Da hinten ist, glaube ich, noch eine Meldung. Also sagen wir so, aus einer rein technischen Sicht, um das zu bauen, also okay, die Frage war, wie cursed ist GPON? Aus einer rein technischen Sicht ist eigentlich GPON relativ nett, weil man halt es relativ kostengünstig implementieren kann. Ich glaube, was die meisten Leute halt dran stört, ist, dass man immer, wenn man das als Privatperson halt kaufen will oder einen Anschluss haben will, immer die erste Meile mit aktiver Technik von dem Provider, der es halt bei einem daheim installiert hat, betreiben muss und sich da seinen Provider nicht direkt raussuchen kann. Ja, weiß nicht, ich sehe halt GPON so als das Ding, das halt finanziell irgendwie sinnvoll baubar ist und verkabelungstechnisch irgendwie sinnvoll ist an vielen Fällen. Aber ich mache nicht irgendwie GPON täglich. Ich mache absolut kein Home-User-FTTH-Access-Kram. Genau, also ich würde gerne mal die finanzielle Rechnung vollständig dahinter sehen, wie viel es denn kostet, GPON zu bauen und was irgendwie wirklich Glasfaser bis in jedes Haus rein von zentralen Punkt ziehen kosten würde, was Leute bei Init7 in der Schweiz zum Beispiel machen. So, ich kann Leute im Publikum leider nicht sehen, wenn da Fragen sind. Irgendwo da oben Richtung Türe. Ja, man kann über ein Multimode-Kabel mehr kriegen, das ist ein bisschen hacky. Was es häufig gibt, ist dieser vorhin erwähnte MPO-Stecker. Da hast du dann einen Transceiver, der im Prinzip auf vier Faserpärchen gleichzeitig mit dann für 100G zum Beispiel jeweils 25G leuchtet. Dadurch kriegst du dann über das eine Kabel, das am Ende dann wieder 8 Fasern hat, halt 100G Punkt zu Punkt hin. Es gibt andere Sachen, wo du es auf einen Faserpärchen aufteilst und im Prinzip so eine Wavefront Division Multiplexing und bidirektionale Geschichte auf einem Transceiver machst, auf einem Faserpärchen. Das heißt dann 100G SR1.2. Da sprichst du dann auf einem der beiden Ports mit zwei Wellenlängen sendest du, mit zwei anderen empfängst du und das machst du dann auf zwei parallel. Dann kommst du auf vier Signale A25G über ein Faserpärchen. Und damit kriegst du das hin. Weiß nicht, ob mittlerweile 100G als ein tiefes Signal ohne wie Hacks über eine Multimode-Faser macht, über welche Entfernungen. Das wird halt technisch immer schwieriger. Da gibt es einfach irgendwann physikalische Grenzen. Oder man braucht sehr, sehr fancy Faser, die halt gegen diese Dispersionseffekte entgegenwirkt. Ich glaube, da ist noch eine Frage.
Power over Fiber, ich habe mal so Dinge.
Für ich übertrage Netzwerkzeug ist das kein Thema. Also das Problem ist, wenn du mehrere Watts über so eine Glasfaser schießt, Dann hast du so Probleme, dass wenn dein Stecker nicht sauber ist und da irgendwie Dreck drin ist, du deinen Stecker wegschmorst. Okay, also wie gesagt, so in der Praxis, was du normal für Internet-Zeugs einsetzt, ist Power over Fiber irgendwie kein Ding.
Möchte ich kurz nochmal einsteigen. Yep. Ich habe von Huawei APs gesehen, Uplink Kontakten an den SFP. Und also quasi spezielles Verfahren, was dir quasi über, also um die Glasfaser ist ein Kabel drum quasi um
halt curst. Okay, also hier kam kurz der Einwurf, dass ein Hersteller WLAN Access Points gemacht hat mit einem kombinierten Kabel, das innen drin Glasfaser hat für Datenübertragung und im selben Mantel nochmal irgendwo Kontakte für Strom drin hat.
Genau, für die APs, dass die mit Strom
versorgen. Genau, dass man seinen Access Point mit einem Kabel dann verbinden kann. Genau. Aber das ist natürlich nicht direkt der Fall, dass du die Energie wirklich als Licht über die Glasfaser schickst.
Und dann, ja,
okay. Gut. Da hat es noch eine Frage. Du meinst das Power Budget?
Ja.
Ich hatte vorher die Tabelle, also so ein 10GLR war bei 6, noch wie dB. Nee, also 6 dB ist quasi das Delta zwischen deinem minimalen Empfangs- und Sendepegeln. Also quasi, was du an Dämpfung auf der Faser einbauen kannst.
Das
mal. Okay, die Frage war, was ist GPON? GPON ist im Prinzip ein Verfahren, mit dem man. Okay, gut, ich muss ausholen. Also bei GPON geht es im Prinzip darum, du möchtest möglichst kosteneffizient möglichst viele Endpunkte anschließen. Also im Allgemeinen sind es dann halt Haushalte. Und was du da im Prinzip machst, ist, du hast einen zentralen Punkt, von dem aus sendest du. Und dann hast du ganz, ganz viele passive Splitter. Die teilen im Prinzip das Signal, das ankommt, auf mehrere Ports auf. Du hast dann quasi ein Eingangssignal und mehrere Ausgangsports. Auf allen Ausgangsports kommt das gleiche Signal. Nur schwächer, weil du natürlich deine Leistung aufgeteilt hast auf mehrere Ports. Und dann kannst du halt überall einen Empfänger haben, der das Signal empfängt. Und in der Rückrichtung hast du dann quasi jeweils einen Transceiver, der in der Regel BIDI ist, weil du nur eine Faser nutzen musst dafür. Und dieses Signal, das dann da wieder kommt, wird dann quasi an diesem Splitter auch wieder kombiniert und kommt diese eine Faser dann wieder an deinem Endpunkt an. Wenn jetzt natürlich mehrere Leute gleichzeitig senden würden, hast du Probleme. Und wenn du sendest, müssten dann die ganzen Haushalte auch am Ende natürlich wissen, was für sie ist. Deswegen fährt man dann nebenbei noch dann ein Timeslot-Verfahren, also man definiert quasi zu welchem Zeitpunkt wann zu welchem Zeitpunkt für welchen Endpunkt Daten gesendet werden und wann dieser Endpunkt Daten in die andere Richtung wieder senden darf und kann darüber halt dann über einen Transceiver, über lange Strecken auf einer Faser mehrere Endpunkte anschließen. Und das oder die schnelleren Varianten von GPON nutzt man dann für FTTH-Ausbau. So, das Licht geht an, ich glaube, ich bin in der Zeit durch.